Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 130 und frohes neues Jahr nochmals. Ja, die erste Episode Uncast im Jahr 2013. Ah, was soll ich jetzt hier am Anfang sagen? Ich habe mir für heute für die Sendung überlegt, einen Rückblick nochmal, eine Prognose nochmal und nee, muss nicht sein. Irgendwie, das macht jeder und irgendwie, ich hab da keinen Drang dazu. Ich hab da gar was letztes Jahr war, interessiert mich nicht mehr. Und was neu, hier im neuen Jahr kommt, ja, das ist zwar interessant, aber da gibt's so viele Vorhersagen und Prognosen. Ein paar habe ich ja schon sowieso schon gemacht, ja, in der letzten Sendung. Und will ich das deswegen jetzt nicht nochmal das tun. Stattdessen komme ich heute mal zum Thema, das vor, ich glaube 2010 war das mal eine Zeit lang sehr, sehr beliebt beim Uncast, und da gibt's viel, viel Neues, und zwar zum Thema Android im Auto, in Kfz. Und da hat sich nämlich einiges getan. Gerade in den letzten Wochen ging es richtig rund. Da haben jetzt auch, sagen wir mal, Massenhersteller so gewisse, gewisse Schritte in Richtung Android Universe gemacht. Ja. Ein Beispiel ist Hyundai und Google Maps. Ja, die Firma Hyundai implementiert in ihren Autos jetzt Google Maps und Google Voice Search. Auch wenn das jetzt keine direkte Verbindung mit Android ist, sozusagen, ja, lässt sich doch erahnen, wie das dort funktioniert. Denn tatsächlich arbeitet im Hintergrund, um das zu realisieren, ein Android-Gerät, das fest integriert wird in den Autos von Hyundai. Ja. Und das dürfte aus mehreren Gründen interessant sein. Eins vorneweg vielleicht noch, es ist nicht sicher, dass das so in dieser Art in Deutschland auch auf den Markt kommt. Ich rede jetzt hier bei Hyundai von den amerikanischen Autos. Ja. Da ist es auf jeden Fall so, dass man dann Vorteile kriegt. Ja, also Google Maps integriert direkt. Da ist die Navigation eigentlich ja mit drin. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde kein normales Navigationsgerät, auch kein integriertes mehr nutzen. Ja, die Vorteile bei Google Maps, auch wenn es ein paar Nachteile hat vielleicht, die Vorteile bei Google Maps sind einfach phänomenal. Man hat quasi aktualisierte Karten, immer aktualisierte Karten, ja, kostenlos. Und die Zieleingabe beispielsweise, die ich brauche über CGeo, ja, oft, die wird so nicht funktionieren bei den verbauten Geräten, weil es da einfach keine Verbindung gibt zwischen den beiden Geräten. Ja. Und da müsste man dann also manuell die Koordinaten, die Nordgrad und Ostgrad Koordinaten oder wo immer man auch auf der Welt ist, dann manuell eingeben. Und das ist einfach witzlos. Das geht so nicht. Ja. Definitiv nicht. Und deswegen ist diese Sache eigentlich eine gute Sache. Kia hat's auch jetzt angekündigt, und zwar Google Maps und Places soll ebenfalls integriert werden. Auch hier ist es nicht ganz sicher, inwiefern das bei uns auch passiert. Allerdings wird es hier 2014 werden, bis Google Maps und Google Places komplett integriert wird. Oder sagen wir mal, die 2014er Modelle, beispielsweise das der Kia Sorento, wurde hier aufgeführt. Also der wird 2013 schon erscheinen, es sind aber die 2014 Modelle, und deswegen hier die Verwirrung dann auch. Ne? Kia wird danach nach und nach mehr Autos umstellen. Kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie das da aufgenommen wird. Ja, der Ford Sedan soll auch da dann ausgestattet werden damit und so weiter und so weiter. Ich bin da auch mal gespannt, wie das bei diesen Autofirmen hier nach vorne geht mit Android. Chevrolet hat ein ganz anderes Konzept. Die bieten das MyLink-System an. Das Chevrolet MyLink-System ist voll Android-kompatibel. Das heißt, man kann mit diesem MyLink-System mehr oder minder sein Android-Handy direkt in das Onboard-Gerät einklinken. Da gibt es auch dann sogar Apps, die man nutzen kann, die also eine Verbindung haben mit den Apps auf dem Gerät wiederum, auf dem Android. Und damit kann man natürlich nicht nur Musik hören, sondern auch andere Sachen, die eben auf dem 7 Zoll Screen machbar sind per Smartphone-Link und eben mit diesen Apps, die da dann installiert werden können. Ja. Die Apps sind bei uns noch in Vorbereitung. Das bedeutet, es gibt hier noch nicht wirklich interessante Sachen. Ja. Was hier zum Beispiel geht, ist eben schon Bilder auf dem großen 7-Zoll-Display im Auto anzuschauen, Musik natürlich zu hören, direkt zu streamen über Bluetooth und auch auszuwählen auf dem Screen mit den Bedienelementen, auch am Lenkrad, damit man da nicht am Handy rumfummeln muss. Also auch das sehr interessant, schon allein aus diesem Grund. Und in Zukunft soll es dann eben auch Navigation, POS-Anwendung geben. Und vielleicht, wer weiß, sogar die solche Augmented Reality Geschichten, wie heißt das nochmal? Wikitude, ich weiß gar nicht mehr, schon zu lange her. Und da kann man sich auf jeden Fall freuen drauf, was da noch alles kommen wird. Es wird auch wohl Spracheingabe Lösungen geben, etc. etc. Ein ganz, ganz anderes System wiederum hat Toyota. Das ist mit dem Toyota Touch and Go möglich. Da wird es ein bisschen anders gemacht. Ja, das Problem ist ja immer, wie kann das Auto denn zum Beispiel Daten etc. Überhaupt empfangen? Hier hat Toyota jetzt nicht so sehr auf Android gezielt, sondern mehr auf das Google Maps. Ja, also man geht zum Beispiel jetzt in Google Maps, öffnet dort ein Ziel, ja, also definiert ein Ziel, klickt dort an und sagt, dass man dieses Ziel senden soll an ein Auto. Dort wählt man dann das Toyota Touch and Go aus und man sieht auch in der Liste, dass da auch noch andere Hersteller das ermöglichen. Und dann wird der Link vorgemerkt auf einem Server von Toyota. Wenn man jetzt ins Auto kommt, das Auto hat ja keine Netzverbindung. Das ist ja ein Problem. Also, da muss man das Handy einmal pairen über Bluetooth. Das, wie gesagt, muss man nur einmal machen. Danach geht es relativ automatisch. Und von dort aus kann man dann ins Menü gehen von diesem Toyota Touch and Go und kann dort das Ziel abrufen. Ja, dann wird das importiert über die Netzverbindung vom Handy via Bluetooth in das Toyota Touch and Go System. Und dann rechnet das Navi im Toyota die Route aus und führt einem dann zu dem Ziel. Im Prinzip ist es also nur das Problem, was ich eben schon angesprochen habe mit dem CGO. Wie kriege ich die Koordinaten von einem Gerät, in dem Fall vom Desktop beziehungsweise eben über die Google Maps Software, in das Auto. Und so umständlich, dass sich das angehört hat, desto besser ist es sogar, wenn man das mal direkt vergleicht. Ja, natürlich, wenn man die Funktion nicht hat, denn das ist wirklich ein riesengroßes Problem. So kann ich zumindest mal über Google Maps ein Ziel definieren kann dann im Auto, wenn das Handy dabei ist, das Ziel laden und dann dorthin navigieren. Ja. Wie gesagt, ich bleibe eher bei der Android-Navigation und das, was ich mal angesprochen habe, vernünftige Halterungen fürs Handy. Ja. Das gibt's leider bis jetzt immer noch nicht. Ja. Und die Hersteller verkennen offenbar das Problem, diese ganzen Sachen hier, um die Geräte miteinander zu verbinden, ist schön und gut, aber dennoch braucht man im Auto eine Halterung, wo man das Handy reinstellen kann, wo man das Display sehen kann und eben auch einen Ladeanschluss dran hat, sonst wird das Ganze witzlos. Ja, da muss vielleicht noch was getan werden in nächster Zeit. Es ist jetzt nicht abzusehen, dass sich da großartig was ändern wird. Leider. Ich weiß nicht, die scheinen da komplett weggegangen sein von dieser Überlegung. Ja, also Hyundai mit Google Maps und Voice Search, Kia mit Maps und Places, Toyota Touch and Go kann Ziele von Google Maps empfangen und Chevrolet mit dem MyLink Android-kompatibel. Also muss schon sagen, ja, warum nicht, ne? Ich finde es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und ja, die Entwicklung geht mal dorthin. Und das ist eine gute Sache. Vollständigkeit halber, ich will ja keinen Hersteller hier bevorzugen oder benachteiligen. Ja, die Liste, an die man an Autos, die man schicken kann von Google Maps aus, ist Audi, BMW, Citroën, Lexus, Mini, Mercedes-Benz, Nissan, Rolls-Royce und eben Toyota. Ja. Schön. Schon gewusst, ne? Es geht, das Kuriose ist, Toyota ist übrigens nur in der deutschen Maps-Version verfügbar. Wenn ich jetzt auf meine Standard-US-Seite von Maps .google.com also gehe, ja, dann ist da nichts mit Toyota. Das hat mich schon sehr, sehr irritiert, aber gut, es ist nun mal so, kann man nichts machen. Dort steht dann in der Liste drin Audi, BMW, Citroën, Hyundai, Infiniti, Mini, Mercedes-Benz, Nissan, Rolls-Royce, aber Toyota beispielsweise fehlt. Schade. Gut, dann komme ich zu den News. Und Google Music hat ja jetzt mit diesem Music Match Ding für Furore gesorgt und in den USA ist es jetzt auch gestartet. Und was passiert? Ich kann meine Songs nicht mehr richtig abrufen. Tja, so ist das. Auch Google ist nicht perfekt. Ich bin schon mit dem Support von Google in E-Mail Verkehr dort. Und ich habe auch schon eine Antwort bekommen, haben allerdings nochmal zusätzliche Fragen gestellt, brauchen noch ein paar Angaben dazu. Das Problem ist folgendes: einige Alben, einige Tracks, ja, die spielen nur ein paar Sekunden und brechen dann ab, sowohl auf der Desktop-Version als auch auf dem Android-Handy. Und ich habe mir das mal genau angeguckt, wenn ich die Datei herunterlade, ja, das kann man ja auch bei Google Music, die Datei wieder herunterladen, dann ist es tatsächlich so, dass nur für eben für in dem Beispieldatei waren es 5 Sekunden, die Datei gespielt hat und dann prescht ja ab. Es ist auch immer so in dem Dreh rum 5 bis 10 Sekunden. Dann schaue ich mir die Datei an und es ist tatsächlich nur für 5 Sekunden Sound vorhanden. Die Datei ist tatsächlich nur 5 Sekunden lang. Und die Datei, die Originaldatei, die hochgeladen wurde, die ist vollkommen in Ordnung. Und das ist mir eben jetzt hier bei verschiedenen Dateien passiert. Ich habe da noch kein Muster drin gefunden, warum das passiert. Auf jeden Fall ist das ziemlich ärgerlich. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert, dass ich dann ein Lied anhören wollte und siehe da, das ist gar nicht, das kann ich gar nicht mehr ganz abspielen, das ist nicht mehr ganz drauf auf Google Music. Wenn ich hier von Google eine Rückantwort bekomme und definitiv, was man da machen kann und das dann auch tatsächlich sich als nützlich erweist, dann werde ich euch das natürlich sagen, aber im Moment ist es leider unbefriedigend. Es gibt Abbrüche bei Songs und bisher habe ich keine Lösung dafür. Auch nochmaliges Hochladen der Dateien hat nichts gebracht. Es ist weiterhin nicht abspielbar. Und ich schätze mal, rein vermutungsweise, dass das eben mit dem Music Match zusammenhängt, dass das Alben sind, die erkannt werden, aber nicht vollständig auf den Google-Servern gespeichert sind und dann quasi diese Datei ersetzt wird durch die Datei, die bei Google Music gespeichert ist, mit der kaputten Datei. So wie es auch passiert ist übrigens mit Dateien, die falsch erkannt wurden. Zum Beispiel gibt es ja Versionen, die zensiert sind und Versionen, die unzensiert sind. Und dann ist es schon vorgekommen, dass Google, das hat auch für Furore in der Presse immer wieder gesorgt, dass eben Google die unzensierte Version mit der zensierten übersetzt hat oder sogar umgekehrt, was in den USA noch viel schlimmer ist. Ja, stellt euch mal vor, ein korrektes Lied, das mit Mother ja, wird auf einmal ohne Piepston gespielt. Oh, da sehe ich schon wieder die Millionen klagen. Ne? Wow, mein Sohn, ja, jetzt ist er für immer verdorben, ja. Er hat das Wort gehört, um Himmels Willen. Okay. Ja, aber umgekehrt ist es, finde ich, noch ärgerlicher. Man hat irgendwo ja eine super tolle Version bekommen, unzensiert, dann lädt man das hoch und dann kriegt man eine zensierte Version. Boah. Das ist doch deprimierend, oder? Nun denn, also ich hoffe, dass Google das hier mit Google Music in den Griff bekommt. Im Moment ist es wirklich eine Riesenbaustelle. Ich weiß, es kann sowas passieren. Und Google hat ja so viel rausgebracht, aber die sollten gucken, dass das nicht dauernd passiert, weil Leute haben sich halt auf den Musikdienst verlassen und jetzt gibt es eben dieses Problem. Das ist nicht schön. Hoffentlich wird es schnell gelöst. Ich halte euch auf dem Laufenden. Swiftie hat auch reagiert und hat ein Beta-Upgrade rausbekommen. Ich habe ja da gemerkt, dass auf einmal, ja, just nachdem ich es gesagt habe hier, hat Swiftie angefangen, immer mehr Speicher zu verbrauchen und damit das Handy runterzuziehen von der Geschwindigkeit. Am Schluss war es so schlimm, dass fast gar nichts mehr ging. Ja. Und habe ich es erstmal runtergeworfen und dann kam ein Update dafür. Das habe ich jetzt installiert, es ist ein bisschen besser geworden. Angeblich wurde Memory Leak beseitigt, allerdings habe ich immer noch weit über 25 MB, 30 MB teilweise sogar an Speicherplatzverbrauch. Und das ist nicht ganz toll. Ich hoffe, dass es noch weiter optimiert wird. Auf jeden Fall sollte das jetzt für die meisten Geräte wohl funktionieren. Aber beim Nexus S scheint es immer noch ein paar Probleme zu geben. Die Geschwindigkeit hat sich aber trotzdem deutlich erhöht, auch noch. War also ungefähr so, wie in der ursprünglichen Version, die erschienen ist. Ja. Im Moment nutze ich allerdings das Key Keyboard, das ich letzte Woche auch vorgestellt habe. Allerdings merkt man da doch ganz gewaltig den Unterschied zwischen der phänomenal guten Texterkennung und Textvorhersage von SwiftKey und eben einer herkömmlichen, wie eben diesem Key-Keyboard drin ist. Also da muss ich sehr oft korrigieren, während ich bei SwiftKey fast blind einfach hier davon ausgehen konnte, ja, da hat es richtig geschrieben, ohne weiter da aufzupassen. Gut, schauen wir mal. Hoffentlich wird es noch weiter verbessert, bevor es dann eben die normale Version SwiftKey ablöst. Canonical bringt Ubuntu für Handys. Ja, exakt. Wenn ihr jetzt denkt, warum nach iOS, Windows 8 und Android noch ein viertes System auf den Markt kommen soll, ich weiß es nicht. Ich bin ja Ubuntu-Fan. Ja, obwohl ich letzt ja, geswitcht bin auf Peppermint OS, was ja aber auch wieder auf Ubuntu basiert, ist ja egal. Aber ich mag Ubuntu normalerweise. Nur ich sehe überhaupt keinen sinnvollen Grund, jetzt Ubuntu auf dem Handy zu nutzen, statt Android. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass iOS-User einen vernünftigen Grund sehen, Ubuntu zu nutzen, statt Android. Oder dass Windows-User vielleicht einen Grund sehen, jetzt Windows wieder den Laufpass zu geben. Ja. Also ich sehe das einfach nicht, weil die iOS und Android also so arg weit vorne sind, dass ja selbst Windows kaum noch eine Chance hat bis jetzt. Ja. Obwohl massiv geworben wird dafür. Und ich bin da nicht ganz so sicher, warum das gemacht wird. Gut, man will natürlich hier mitspielen, diesem mobilen Geschäft, aber in dem Mobile Business. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich von Erfolg gekrönt ist. Also Ubuntu, obwohl mir die Oberfläche gut gefällt, aber das, was man auf den Screenshots jedenfalls sieht, aber bis da mal genug Applikationen vorhanden sind, Apps, das wird dauern. Das wird sehr lange dauern. Und das, obwohl Ubuntu auf dem Android-Kernel basiert. Aber es ist natürlich ein komplett anderes System. Es ist wirklich nur auf dem Android-Kernel basierend. Also noch nicht mal auf der Gesamtoberfläche Android basierend. Und das ist ein Problem. Vor allem deswegen, wenn man also jetzt denkt, man könnte Apps einfach so von Android auf Ubuntu starten. Das geht so einfach nicht, weil kein Dalvik-Interpreter drin ist. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, dieses Teil des Android-Betriebssystems, bei dem eben auch Oracle da Gerichtsverhandlungen geführt hat mit Google, die letztendlich von Google gewonnen wurden, wegen diesem Dalvik. Aber es ist halt ein ziemlich kontroverses Teil und ich habe ja schon mal gesagt, als Free Software Developer sollte man eigentlich nicht mehr mit Java arbeiten, weil einfach das Gebaren der Firma, die Kontrolle über Java hat, einfach nicht zu Open Source passt, ganz einfach. Ich weiß, da werden viele Kopfschütteln, aber das hat jedenfalls bei Ubuntu sich die Leute auch gedacht und haben gesagt, bei uns kein Java und deswegen gibt es keinen Java-Interpreter auf Ubuntu. Und das ist zwar eine positive Geschichte, man sollte eben Oracle nicht da, man sollte Oracle da nicht unterstützen, aber trotzdem wird das halt bei Ubuntu insbesondere zu einer doppelten Belastung. Jetzt, wie sollen Android-Applikationen vernünftig und schnell und ohne großen Kostenaufwand von den Firmen angepasst werden auf Ubuntu von Android her? Das geht schon mal so gar nicht, ja. Und man hat also keinen Vorteil davon, dass eben jetzt so ein Android-Kernel verwendet wird, weil eben die ganze Umgebung drumherum fehlt. Also nichts mit Android-Applikationen laufen lassen da drauf. Und ansonsten dauert es natürlich jetzt wieder Ewigkeiten, bis eine vernünftige Anzahl von Apps vorhanden sind, ja. Und dann ist auch die Frage, wie viel Apps dafür programmiert werden, wenn die Portierung da nicht durch irgendwelche Tools noch massiv vereinfacht wird, dann kann man das eh vergessen, ja, von den Apps her. Das Design, wie gesagt, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, es ist auch so eine Art Unity Schnittstelle, neben diese Bar links an der Seite, diese Unity Bar, die ist auch vorhanden bei den Geräten. Und das finde ich gar nicht mal so schlecht gelungen. Aber ansonsten ist es halt, ja, finde ich halt keine Vorteile. Nichts, was mich jetzt wirklich da hingehend beeinflussen würde, jetzt ein Ubuntu-Handy zu holen. Ja. Dann das nächste, hat überhaupt Ubuntu eine Chance, sich da auf dem mobilen Markt durchzusetzen? Das wird in der Tat eine ganz, ganz schwierige Sache. Nicht wegen den Apps, vor allem wegen den Netzbetreibern. Also die Netzbetreiber, die haben die absolute Herrschaft über ihre Netze. Und die bestimmen, welche Handys erlaubt werden in den Netzen und welche nicht. Und selbst bei Android mussten viele Eingeständnisse gemacht werden, damit die Netzbetreiber überhaupt das Betreiben der Android-Handys in ihren Netzen erlauben. Und das ging ja sogar so weit, dass Google für die Netzbetreiber bestimmte Funktionen kastriert hatten. Beispielsweise ging eine ganze Zeit lang dieses Tethering nicht, das Wi-Fi-Tethering, ja, weil es eben von den Netzbetreibern da nicht erwünscht war. Mittlerweile hat sich das wieder gebessert. Aber es gibt noch andere Sachen, die eben im Android-System berücksichtigt werden muss. Wenn da die und die Karte eingesetzt wird, dann schaltet das Handy auf eventuell andere Features um oder eben es werden andere Features verschwinden. Das ist leider ein großes Problem. Aber das ist die einzige Möglichkeit und es heißt nicht umsonst, Android ist so offen und frei, wie es sein kann, damit es überhaupt von den Netzbetreibern erlaubt wird. Es kann nicht mehr offener sein als Android, weil ich kann euch nicht erklären, warum es so ist. Nur eins ist klar, besonders in den USA. Ist es so, dass die Netzbetreiber strenge Restriktionen haben und überhaupt kein Interesse daran haben, ein offenes System in ihren Netzen zu haben. Ja, deswegen auch immer massiver Druck am Anfang von den Netzbetreibern auf Richtung Google wegen Android. Ja, und hier ist eben ganz klar in Deutschland auch die Tendenz, hier geht nichts um die Netzbetreiber. Einige Netzbetreiber, große Netzbetreiber wollen ja sogar keine Geräte mehr ohne das eigene Branding rausgeben. Und jetzt stellt euch mal vor, so ein Ubuntu-Handy mit Vodafone-Branding. Ihr könnt euch vorstellen, was da noch von Open Source übrig bleibt. Also, das wird auf jeden Fall ein riesiges Problem werden, dass überhaupt Ubuntu, so wie sich die Firma Canonical das denkt, überhaupt betrieben werden kann in den Märkten. Und möglicherweise kommt irgendwann ein Ubuntu-Gerät, das dann so stark geschlossen und restriktiv ist, dass es auch nicht offener ist, als jetzt das Android ist. Das wird Ubuntu oder das wird Canonical durchaus noch lernen. Ich fürchte, das werden die auf die harte Tour lernen, weil die Netzbetreiber sind gnadenlos und unerbittlich. Die haben auch das Recht, jedes Gerät, das sie nicht für geeignet erachten, in ihren Netzen zu sperren, so dass es nicht mehr funktioniert. Und auch den Betrieb zu verbieten. Gut, also, dann nächste News. Ja, Facebook Messenger. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, überall war es ja zu lesen. Facebook bringt einen neuen Messenger oder hat den neuen Messenger auf den Markt gebracht. Und ja, ich muss es leider sagen, ich habe es schon, ich glaube, als ob ich es geahnt hätte, von letzten, glaube ich, ja, vorletzter Sendung gesagt. Google muss dringendst was machen mit GTalk, Messenger, also Google Messenger und Hangout. Die müssen das irgendwie zusammenkriegen auf eine Reihe und auch mit GTalk was machen. Vielleicht auf Wunsch auch eine Nummernidentifizierung, so wie es zum Beispiel bei WhatsApp der Fall ist. Facebook Messenger, oh Mann, was ein Name, ist rausgekommen mit einer Voice-Funktion. Und die ist richtig gut. Ich sag's nur ungern. Ich würde es am liebsten ignorieren, aber ich kann es nicht ignorieren, weil das nämlich, das wird viele G-Talk und Messenger-User abziehen wieder auf Facebook. Oder verhindern, dass die Leute sich überhaupt mit den Google-Lösungen da beschäftigen. Es ist ganz, ganz simpel. Man kann quasi was aufnehmen, was aufsprechen und sofort verschicken. Ja? Der andere kann es dann abhören, entweder sofort oder später. Das heißt, es ist kein Telefonanruf, ja, wie bei G-Talk beispielsweise, sondern es ist mehr eine Sprachmessage, die man schickt. Ja. Und ich muss sagen, das ist nicht nur verwirrend, sondern das ist genial. Äußerst genial. Weil man kann da zwar keine wirkliche Echtzeitkonversation führen, aber schon fast wie so bei so einem CB-Funkgerät. Ja, man spricht, so, dann wartet man, kann man sich das anhören, dann spricht man wieder zurück und so weiter und so weiter. Sprechdisziplin hat sich das bei der Bundeswehr mal genannt. Funkdisziplin. Ja. Diese Voice Message Funktion ist schon ziemlich cool. Zusätzlich arbeitet auch noch Facebook an einer Voice over IP Verbindung, also eine direkte Voice over IP Verbindung. Das bedeutet, dass man dann auch direkt mit dem per Voice chatten kann. Und ich muss sagen, ja, jetzt wird's eng für Google. Jetzt wird's eng für Google. Also hier sind momentan, so ungern ich das sage, aber hier sind momentan auf jeden Fall ist momentan auf jeden Fall der Facebook Messenger deutlich im Vorteil und bietet eben mehr Funktionen als G-Talk. G-Talk muss überarbeitet werden, muss mehr Features bekommen, nicht nur Multimedia-Features, sondern G-Talk muss auch über die Telefonnummern, zumindest auf Wunsch, man sollte es ausschalten können, die Nummern identifizieren und dann entsprechend die Leute sofort freischalten, wenn die sich verbinden, so wie es mit WhatsApp ist. Warum? Was passiert ist, WhatsApp hat viele Nutzer gekostet, hat Google viele Nutzer gekostet. Jetzt hat WhatsApp das Problem, dass sie bald Geld für ihren Dienst verlangen werden, dann ist WhatsApp weg vom Fenster. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Ja, da lehne ich mich weit aus dem Fenster, aber so ist es, weil wenn die Leute zahlen müssen, und sei es auch nur ein symbolischer Betrag für 2 Euro im Jahr, werden das die Leute nicht machen. Schon allein aus dem Grund, ich sehe es immer wieder, wie groß das Gejammere ist, weil viele überhaupt gar keine Kreditkarte haben oder keine Kreditkarte eintragen wollen. Ja, und damit ist das Ganze gegessen. Ja, vergessen. Also Ende Gelände. Nur diese User, die werden jetzt eher zu Facebook gehen. Die werden jetzt eher den Facebook Messenger nehmen. Weil er einfach mehr bietet im Vergleich zu G-Talk. Und ich meine jetzt mit mehr eigentlich hauptsächlich deswegen, dass man da seine Freunde sofort sieht, sofort mit denen chatten kann und nichts mehr eintragen muss. Da muss man niemand genehmigen, dass man mit dem chatten kann. Ja? Sondern man kann einfach chatten mit dem. Ja? Und das muss dringend gelöst werden. Ich weiß, die Sicherheitsfanatiker, die möchten das lieber haben, dass man jemand erstmal freischaltet, damit der eine Nachricht schicken kann, damit der chatten kann. Ja, aber das verstehen viele normale Leute nicht. Die haben ein Android-Handy, die haben G-Talk drauf, das läuft. Man schickt denen eine Nachricht über G-Talk und die wissen gar nicht, was sie machen sollen. Dann kommt dann auf einmal, was der und der hat eine Nachricht geschickt, wer ist denn das? Nein, will ich nicht einfügen, dann ist der Kontakt geblockt und ja, das war's dann mit der Kommunikation. So geht das nicht. Ist nicht für Otto Normalverbraucher geeignet und das muss sich ändern. Sehen wir dann Tatsachen ins Auge. Da muss sich was ändern. Gut, die Developer-Version, ja, habe ich ja gesagt, ist ausgeliefert worden. Da haben sich einige schon massiv drüber gefreut, einige Entwickler, ja. Die haben nämlich ihre Geräte schon bekommen und keine Angst, das Design ist wohl nur für die Entwicklerausgabe, hoffe ich jedenfalls. Und da gibt's jetzt ein schönes Unpacking, ein schöner Unpacking-Bericht. Ja, leider kein Video, wenn ich das richtig sehe. Aber schaut es euch mal an. Fandroid hat es hier geschrieben und ja, ich habe den Link natürlich hier in der Podcast-Beschreibung wieder drin. Das Unpacking für diejenigen, die sich schon alle 10 Finger nach der Uya lecken. Ja. Jo, Guy Kawasaki, der Wer hier schon länger in den Social Networks zugange ist, der wird Gai Kawasaki den Namen unweigerlich mit Apple in Verbindung bringen. Ja, der Apple-Missionar Nummer 1 war das mal. Ja, und der ist schon seit einiger Zeit, hat er komplett auf Android gewechselt und hat sich jetzt in das Google Universe einsaugen lassen und hat auch sogar ein Buch jetzt veröffentlicht. Das letzte Buch, das er veröffentlicht hatte, ging eben um die Apple-Geschichten. Ja, und jetzt hat er tatsächlich ein Buch über Android veröffentlicht, und das ist schon mal eine ganz, ganz große Ehre. Ja. Auf jeden Fall ist es interessant, seine Meinung, die er hier zum Besten gibt. Ja, und er spricht mir eigentlich aus der Seele, wenn er sagt, ich möchte das jetzt nicht durch eine Übersetzung verfälschen, deswegen lese ich es einfach mal vor. People are kind of amazed, but I don't use any iOS products, none at all. I fell in love with Android on the smartphone, and then I got a Nexus 7 and started using Android on the tablet as well. To me, the great irony is that Apple's slogan was "Think different," but today, if you think different, you're looking at Android. Und das ist doch schon mal ein Riesenwort. Und ja, ich wollte es euch ja nur mal sagen. Ne? Das ist die Kategorie, ich wollte es euch ja nur mal sagen. Lest mal durch, vielleicht interessiert er euch ja auch für sein Buch. Weiß gar nicht, warum ich jetzt Werbung für den mache. Aber ich kenne den so gar nicht. Aber ich guck mal, vielleicht gibt es es auf. Das gab sogar, glaube ich, kostenlos mal eine Zeit lang zum Runterladen. Dieses Buch. Nee, ich kann es jetzt hier nicht finden. Schaut es euch jedenfalls mal an. Ich würde gerne jetzt mal den Titel sehen. Mensch! Das gibt's da nicht. Das ist übrigens kein reines Android-Buch, es ist eigentlich ein Buch über Google Plus. Ja, und warum Google Plus das beste Social Network ist, das es gibt. Ja, Guy Kawasaki ist bei Google Plus sehr, sehr aktiv dort auch. Und das so heißt dann auch das Buch. What the Plus? Ja. Google Plus for the rest of us. Und es ist, wie ihr vom Titel schon erkennen könnt, natürlich in Englisch. Wir müssen mal gucken, irgendwo, wie gesagt, gibt es das kostenlos zum Herunterladen. Legal, legal. Ansonsten gibt es über Amazon für 49 Cent für den Kindle das zum Herunterladen. Also das wird jeder verkraften, denke ich mal. Jo, dann Sony zeigt auf der CES aller Wahrscheinlichkeit nach das Sony Xperia Z und das ZL. Ja, also Z und ZL, das Codename von dem Z ist ja Yuga, und von den anderen ist es Odin. Ja. Und also beide Geräte kommen vermutlich, alles noch Gerüchte, mit einem 5-Zoll-Display, 1080p LCD. Das wäre wirklich phänomenal. Mal wieder Quad-Core, 1,5 GHz Snapdragon-Prozessor, 2 GB RAM, also direkt nutzbare RAM, und ein Adreno 320 Grafikchip und 13-Megapixel-Kamera. Das wäre auch mal schön. Und ja, Sony gefällt mir eigentlich in letzter Zeit ganz, ganz gut, was die so bringen an Android-Geräten. Und da bin ich mal gespannt, wie die beiden da abschneiden dann, wenn das Z und das ZL rauskommen. Ja, wie ich schon am Anfang gesagt habe, die Vorhersagen für 2013, die spare ich mir mal. Und lasst es mal anderen hier den Spaß. Ich habe da auch was verlinkt, ja, von der Android-Community, und da steht zum Beispiel 1080p Screens, ja, und noch mehr, wie es damit aussieht, ja, also noch höhere Auflösung als 1080p auf einem kleinen Display. Man, wie viel wie viel Quatsch muss man denn eigentlich, also ich verstehe das nicht. 1080p, das braucht man auch nicht am großen Fernseher. Ja, jetzt geschweige denn auf dem kleinen Handy-Display. Diese Auflösungswahn geht mir ehrlich gesagt ganz, ganz gewaltig auf Keks. Weil das macht die Geräte nämlich relativ langsam im Vergleich dazu. Die haben einen Quad-Core-Prozessor mit 1,5 GHz und fühlen sich an wie ein Single-Core-Prozessor, weil die Auflösung so groß ist, ja, dass der Prozessor nur am Pixel hin und her schieben ist. Finde ich nicht ganz toll. Vielleicht sollten die Firmen da mal ein bisschen umdenken, ob 1080p auf 5 Zoll Displays überhaupt noch irgendeinen Sinn ergeben, außer Schwanzvergleich. Ja, mein Handy hat aber mehr Auflösung als deins, gell? Und dann Android-Geräte für 99 Euro, vor allem eben das Nexus Tablet, Nexus 7 Tablet soll es das 99 Euro Version geben. Ich sag da nichts dazu. Ne? Und dann auch noch ein paar ganz verrückte Vorhersagen. Zum Beispiel wird Google und T-Mobile zu Q-Mobile oder sowas? Aber ja, wenn ihr so daran Interesse habt, dann könnt ihr ja mal da reinschauen und euch ja lachen, auslachen oder ja, was auch immer. So, dann komme ich mal zu den Community-Sachen. Da war zum Beispiel wegen... Moment. So, ich habe den Faden verloren hier. Ja, da ist es ja, ich muss nur meinen eigenen Links vertrauen. Der Tilo hat geschrieben, heute ist eine neue Version der SwiftGB-Beta erschienen und bis jetzt läuft sie bedeutend schneller. Auch der beschriebene Speicherbug soll behoben sein. Bei der Version davor gab es bei mir, wie gesagt, erhebliche Unterschiede zwischen finaler Non-Flow und der Beta. In den Einstellungen habe ich den schnellen Modus eingeschaltet. Ja, also das habe ich vorhin ja schon gesagt. Dass eben die neue Version hier von SwiftKey Beta tatsächlich ein bisschen besser ist. Allerdings auf dem Nexus S scheint immer noch so eine Art Memory Leak vorhanden zu sein. Wenn das wirklich der Speicherplatzbedarf ist von dieser Tastatur, dann ist das einfach inakzeptabel. Ja, das ist nicht akzeptabel. Die normale interne Android-Tastatur braucht maximal 16 MB und mehr darf auch eine andere Fremdtastatur nicht brauchen. Speicherplatz ist knapp bemessen bei vielen Android-Handys und dann kann es nicht angehen, dass eine Tastatur so viel Ressourcen braucht. Ich tippe, dass immer noch ein Memory Leak drin ist. Das hat auch zumindest mal bei der Beta-Version hier die Firma schon eingeräumt, dass eben bei der Version vorher bei vielen Geräten ein Memory Leak aufgetreten ist. Aber ich denke, wie gesagt, beim Nexus S ist es immer noch nicht gestopft, dieses Memory Leak. Ja. Gut, warten wir mal ab, wie das weitergeht. Sonst ist ja SwiftKey wirkt sehr, sehr gut, aber ja, da muss auf jeden Fall noch ein bisschen was getrickst werden. Ja. Dann ein heißes Eisen hat... ich würde jetzt gerne Nachnamen sagen, aber es sagt nicht, guckt euch mal den Nachnamen, dann ist ja in der Community drin. Also der Nils hat geschrieben zu diesem heißen Eisen, ja. Wie steht ihr denn so zum Routen und oder zu Custom ROMs auf Nexen und auf Sense, TouchWiz oder sonstigen Telefonen? Ich für meinen Teil habe bis jetzt jedes meiner Android-Phones geroutet und den Bootloader geöffnet, weil ich das Vanilla-Android-Gefühl haben wollte und den ganzen Sense-Crap so auf den Müll werfen konnte. Jetzt habe ich seit einem Monat ein Nexus 4, welches ich mit Synology-Mods bestückt habe. Hier sehe ich den Vorteil darin, dass man die aktuellen Treiber und Fixe zum Beispiel vom Qualcomm bekommt und der Kernel ein bisschen Feintuning erhält. Hat schon mal jemand negative Erfahrungen gemacht oder sein Gerät vielleicht sogar mal geprickt? Ja, also Routing ist immer so eine heiße Sache, finde ich. Auch ziemlich kontrovers. Ich selbst bin kein Root-Fan, ja. Und das hauptsächlich aus dem Grund, weil ich das Gerät produktiv einsetze. Das heißt, das muss vorwiegend erstmal sicher sein. Ja, ich kann es mir nicht leisten, dass jedes Programm, zumindest rein theoretisch, Zugriff haben kann auf alles andere im Gerät. Ja, es gibt da zwar einige Sicherheitsvorkehrungen, die von manchen Moddern hier eingebaut wird in ihre Mods da, aber dennoch ein geroutetes Phone ist erstmal ein offenes Phone. Ja, und deswegen habe ich das, sehe ich da erstmal, ja, sehe ich da erstmal skeptisch und route meine Geräte nicht. Ja. Dann benutze ich natürlich immer Nexus-Geräte, bis auf mein Tablet, das ist ja von Samsung. Beim Samsung mache ich es nicht, weil es keine vernünftige, lauffähige Version gibt. Ich möchte alle Funktionen haben und nicht hier, sag ich mal, auf das, auf die Kamera verzichten müssen oder auf dieses oder auf jenes, sondern ich will alles nutzen und deswegen muss auch alles laufen. Und gerade für das P1000 gibt es keine zufriedenstellende Version von anderen Betriebssystemen, weil offenbar die Modder eben genauso uninteressiert sind an dem Galaxy P1000, wie die Firma Samsung, dass das geupdatet wird. Okay, gut. Dann gibt es eben beim Nexus eben keine Notwendigkeit, wie ich finde. Da habe ich das Stock Android drauf, mehr will ich nicht und fertig. Ja. Wer halt was anderes haben will, klar, der sei's willkommen. Routen, kein Problem. Ich habe nichts gegen Routen, aber man muss sich bewusst sein. Und das kann man eben nicht totschweigen, dass man das Gerät anfällig macht für Eindringlinge, dass man das Gerät eben offen hat und dass es nicht mit einem erhöhten Sicherheitsempfinden in Einklang gebracht werden kann. So ist das halt mal. Ich glaube, wir müssen da auch da der Realität ins Auge sehen und deswegen warne ich halt grundsätzlich eigentlich davor, Geräte zu routen. Nicht, weil das irgendwie aus fadenscheinigen Gründen, sondern dass eben wirklich nur die Leute routen, die auch wissen, was sie tun und dass denen bewusst ist, und ich hoffe, dass es jedem bewusst ist, dass eben da das Handy offen ist für Angriffe und dass man dann doppelt so gut aufpassen muss, was man denn wie installiert. Ja. Und deswegen, ja, lieber Vorsicht walten lassen. Übrigens gab es darüber auch dann eine schöne Diskussion hier in diesem Teil, in diesem Posting vom Nils. Ich habe das Posting auch jetzt mal verlinkt. Und da stehen auf jeden Fall noch etliche interessante Sachen drin, die ich jetzt aber nicht komplett hier vorlesen will. Ich habe zwar, wie ich gerade sehe, noch ein bisschen Zeit, aber ich glaube, das habt ihr schneller gelesen dort. Ja, dann komme ich auch schon mal zur App der Woche und ich werde da ein bisschen weiter ausholen. Ja. Also zunächst mal die App der Woche ist SoundGecko diesmal. SoundGecko, es ist mir nicht ganz leicht gefallen, das jetzt App der Woche zu machen. Was ist SoundGecko? SoundGecko ist eine Sprachausgabe-App sozusagen, wenn man will, ja, die RSS-Feeds umwandelt und dann eben ausgibt. Dabei wird aber nicht die interne Sprachsynthese von Android benutzt, sondern gewandelt wird das Ganze über einen Server von der Firma, ja, und dann quasi als Audiodatei gestreamt auf die App. Und ja, wie gesagt, es geht also mit RSS-Feeds, das sind dann Blogs dabei, News und so weiter. Man kann auch eigene RSS-Feeds angeben. Also es geht, ja. Ich habe es probiert. Ein paar komische Sachen habe ich allerdings entdeckt. Beispielsweise hat er in meinem Blog einen älteren Artikel genommen, aber eben nicht den aktuellsten. Kann aber damit zusammenhängen, dass ich das eben getestet habe über die Webseite auch. Ja. Und ich wollte mich da jetzt nicht großartig anmelden, weil es ist. Ja, ich werde es nicht unbedingt brauchen. Aber es gibt viele Leute, die brauchen das sehr wohl. Und es ist durchaus auch vernünftig. Zum Beispiel wäre es eine gute Idee, die Tagesschau-Nachrichten aus der Seite zu nehmen und sich das vorlesen zu lassen. Oder zum Beispiel von CNN. Ja. Und da geht das eigentlich ganz gut. Ich habe hier zum Beispiel jetzt mal ein kurzer Artikel, ja, von den vorgegebenen die sogenannten Featured Articles, ja. Und wenn ich da jetzt eben mal eins vorspiele von Engadget, dann hört sich das so an.
We're here at Sharp's CES 2013 press conference, that it'll release a smart central second screen and remote control app for its Aquos TVs. The service will offer split-screen TV and web browsing support, and users will be able to flip photos and videos...
und so weiter, ja. Die Meldung hat sich jetzt ein bisschen, am Anfang ein bisschen, ja, durcheinander angehört, aber, also im Prinzip ist die Sprachausgabe recht gut, ist natürlich in Englisch, ja, aber es ist eben aus dem Grund nur knapp App der Woche geworden, weil um die voll nutzen zu können, muss man monatlich ein Abo nehmen. Zurzeit ist das im Angebot für, ich glaube, 2,90 €. Sonst kostet es 6,90 € pro Monat. Wer das jetzt abschließt, der zahlt allerdings diese 2,90 € lebenslang, solange bis er eben den Vertrag dort kündigt oder eben aufhört damit. Ja, also ich gucke es nochmal hier an. 2,95 $, kann 2,95 €, $2,95. Damit kann man dann unbegrenzt viele Artikel anhören. Bei der freien Version sind es nur 30 am Tag. 100 Feeds kann man eintragen, statt wie bei der freien Version nur ein Feed. Außerdem hat man im Gegensatz zur freien Version auch die Möglichkeit, PDF-Dokumente vorlesen zu lassen, E-Mails, und man hat verschiedene Stimmen zur Auswahl. Und das Wörterlimit ist 30.000 Wörter statt 4.000 Wörter. Also man sieht, mit der Free-Version kann man wirklich nur begrenzt was anfangen, sehr begrenzt was anfangen. Und da ich das jetzt nicht wirklich so extrem brauche, kommt natürlich diese Pro-Version nicht in Frage für mich, auch wenn es jetzt gerade nur $2,95 kostet. Aber ich denke, dass es eben doch einige Leute gibt, die das interessieren könnte. Und deswegen denke ich, knapp, aber verdient eben App der Woche SoundGecko. Wer sich da noch genauer informieren will, soundgecko.com ist die Adresse. Und ja, da gab es doch schon mal sowas in der Richtung. Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß nur nicht mehr, wie das geheißen hat, wenn ihr das wisst. Ich würde nämlich gern mal auch so diese freien Alternativen vergleichen damit. Leider wird mir keine Alternativ-Apps hier angezeigt. Ich meine, da war doch mal was, ja. Mal gucken. Ja, Talking RSS Reader war da zum Beispiel eines davon. Und das ist, glaube ich, soweit ich weiß, frei. Allerdings gibt es da auch überhaupt keine Beschreibung dazu. Super. Na gut. Also gut. Dann, ja, war's das schon von der ersten Folge Uncast Nummer 31 im neuen Jahr. Und wie immer, auch im neuen Jahr, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen, Kritik, Diskussionen, Ähnliches habt, dann sucht die Seite auf Google Plus, einfach oben in der Suche Uncast Plus Uncast eingeben, oder schreibt mir eine Mail rio@thenetcast.com. Die ganzen Links und Informationen, die ich heute so oft zitiert habe, die findet ihr unter uncast.thenetcast.com und immer auf die Mehrzahl achten, thenetcast.com. Und somit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und bis nächste Woche. Tschüss!